Das ist das Doppelspiel der Geheimdienste, von dem der Titel meines Buches kündet. Auf der einen Seite werden diese Terrorhysterien angefacht und die gleichen Leute, die diese Terrorhysterie anfachen mit ihren V-Leuten und Undercover-Agenten und Doppelagenten, sind dann auch diejenigen, die von diesem Klima profitieren, um Freiheitsrechte, bürgerlich-demokratische Rechte einzuschränken. Das ist ein Hin und Her und man spielt sich die Bälle sozusagen zu. Die nächste Frage ist natürlich, warum werden die Freiheitsrechte eingeschränkt? Was soll das? Ja? Und da muss man dann noch ein bisschen weiter in die Politik reingehen. Und zwar heißt das entsprechende Stichwort Strategie der Spannung. Strategie der Spannung ist ein Begriff, der zum ersten Mal in den 70er Jahren in Italien aufgekommen ist, als bestimmte aggressive Teile des italienischen Geheimdienstes im Zusammenspiel mit den US-Amerikanern einen Weg ersonnen haben, um die Kommunisten aus der Regierung rauszuhalten. Denn in den 70er Jahren ist die Kommunistische Partei Italiens immer stärker geworden und hat schließlich die gleiche Höhe erreicht zu den Christdemokraten mit ungefähr 35%. Und das war für die Amerikaner, damals war ja der entscheidende Mann der Kissinger, eine kritische Situation, weil man befürchtet hat, dass unter Beteiligung der Kommunisten an der italienischen Regierung Italien als Frontstaat gegen die NATO ausfallen würde. Man musste nicht befürchten, dass die KPI Italien aus der NATO herausnimmt, so radikal waren die schon lange nicht mehr. Aber es ging ja damals um Kriegsvorbereitungen gegen die Sowjetunion, es ging um neue Raketen, es ging um eine Atomkriegsdrohung und da wäre natürlich eine römische Regierung unter Beteiligung der KPI ein unsicherer Kantonist gewesen. Also hat man eine Strategie ersonnen, die Kommunisten zu diskreditieren und das geschah mit einer Welle von Sprengstoffanschlägen, die den Linken, nicht der KPI direkt, aber ihren linksradikalen Trabanten, vor allem der Roten Armee, den Roten Brigaden, in die Schuhe geschoben wurden. Gleichzeitig wurden auch Sprengstoffe von dieser Geheimdienststruktur ausgemacht, die man den Rechten, den rechtsradikalen Neofaschisten in die Schuhe geschoben hat oder die gemeinsam Geheimdienste und Neofaschisten gemacht haben. So entstand in Italien ein Klima der Angst, was den Leuten, den Italienern, der Mehrheit der Italiener klar gemacht hat, wir brauchen einen starken Staat und wir dürfen keine Experimente machen, indem wir irgendwie eine Linksregierung installieren. Der Höhepunkt dieser Strategie war, nicht der Höhepunkt, aber vielleicht der deutlichste Punkt dieser Strategie, war sicherlich das Attentat, die Ermordung von dem christdemokratischen Chef Aldo Moro im Jahre 1978, weil Aldo Moro die Kommunisten mit in die Regierung holen wollte. Und auf dem Weg zur Pressekonferenz, wo er diesen Schritt, diesen sogenannten historischen Kompromiss verkünden wollte, wurde er von den Roten Brigaden auf dem Weg abgefangen, in ein sogenanntes Volksgefängnis gesteckt und einige Zeit später ermordet. Und diese Aktion unter der Überschrift Rote Brigade war eine Aktion dieser geheimen Struktur aus italienischen Diensten und aus US-amerikanischen Diensten. Diese Struktur trägt den Namen Gladio. War eine Struktur, Gladio, das Kurzschwert der römischen Legionäre und war in allen NATO-Staaten vertreten, wurde aber von Brüssel aus geführt unter Kontrolle der CIA. In Italien war die Struktur besonders stark. Sie hatte neben diesen militärischen und Sabotageeinheiten auch einen politischen Flügel. Das war die sogenannte Loge P2, der zu damaliger Zeit auch ein gewisser Silvio Berlusconi angehört hat. In Deutschland gab es diese Struktur auch und es gibt den Verdacht, dass die auch in Deutschland in Attentate von links- und von Rechtsextremen verwickelt war. Das entscheidende Beispiel für rechtsextremen Terror unter Beteiligung dieser Struktur ist das Oktoberfest-Attentat im Jahre 1980, was angeblich die neonazistische Hoffmann-Gruppe gemacht hat, wo es aber zahlreiche Spuren gibt zu dieser Gladio-Gruppe und zu ihren Waffenlagern. Der entsprechende Kronzeuge hat sich in der Nacht vor seiner entscheidenden Aussage erhängt. Und der entscheidende Weg zum Linksterrorismus, das entscheidende Indiz, dass die auch bei der RAFT mitgespielt haben, ist das Attentat auf den Generalbundesanwalt Buback im April 1977. Dafür sitzen RAF-Terroristen in Haft und der Fall schien eigentlich gelöst. Nun hat aber der Sohn des Ermordeten um des Vermächtnisses seines Vaters wegen eigene Nachforschungen angestellt und hat herausbekommen, dass zahlreiche Zeugenaussagen in den Polizeiakten nicht auftauchen oder wichtige Zeugen nicht befragt wurden, und er hat die selber befragt. Und dabei kam eben raus, dass die drei Typen, die da sitzen, die waren wohl schon irgendwie beteiligt, aber die Todesschüsse abgegeben von dem Motorrad aus hat eine Frau, eine gewisse Verena Becker, auch Mitglied der RAF, aber wie der Mann eben rausgekriegt hat, der Sohn des Ermordeten, auch gleichzeitig Informantin des bundesdeutschen Verfassungsschutzes. Und das Besondere ist nun, natürlich kann man so eine Person wie diesen Sohn des Buback nicht auf die Seite schieben, wie jetzt unser eins. Also er hat schon Gewicht, er hat diese Anschuldigung auch vorgebracht. Letztes Jahr war ja der Jahrestag dieser ganzen 77er Ereignisse. Er hat einen Vortrag gehabt im Badischen Staatstheater in Karlsruhe, hat es da ausgebreitet. Also die Ermittlungen mussten neu aufgemacht werden. Und das Besondere war, über diese Verena Becker gibt es eine Polizeiakte, weil sie wurde später verhaftet als RAF-Mitglied, auch befragt, auch verurteilt, aber niemals wegen des Buback-Attentates. Obwohl man schon vor den Recherchen des Sohnes wusste, dass die Tatwaffe bei ihr sichergestellt wurde. Also sie wurde lang und breit verhört, und Buback Junior hat dann verlangt, dass die Verhörakten rausgerückt werden. Und dann hat das Innenministerium gesagt, diese Verhörakten werden für immer unter Verschluss bleiben, weil das Interesse der Bundesrepublik Deutschland eine Untersuchung nicht gestattet. So ist der Stand. Deswegen gibt es den Verdacht, dass eben Gladio wie in Italien auch in Deutschland auf der einen wie auf der anderen Seite mitgespielt hat, um ein Klima der Spannung zu erzeugen. Oktoberfest-Attentat war unmittelbar vor den Bundestagswahlen 1980. Strauß war damals der Herausforderer von Helmut Schmidt. Hätte man das Attentat den Linken in die Schuhe schieben können, hätte Strauß vielleicht die Wahlen gewonnen. Ja, man weiß, der Geheimdienst BND sitzt in Pullach, hat enge Verbindungen zur CSU und so weiter. Also da gibt es schon Dinge, die man weiterspielen könnte. Ich habe das im Buch skizziert, aber ich habe nicht den Schwerpunkt drauf gerichtet, sondern ich habe mich damit beschäftigt, was aus dieser Gladio-Struktur eigentlich geworden ist nach 1990. Weil 1990 fliegt diese Gladio-Struktur auf, weil die Italiener auspacken. Der damalige Ministerpräsident Andreotti ist unter Druck und packt aus. Die ganze Untergrundarmee wird enthüllt und angeblich von der NATO aufgelöst. Aber ich bin den Leuten im Einzelnen nachgegangen und habe eben herausgefunden, dass, was den BND angeht, die Leute aus der Gladio-Struktur weitergemacht haben, ihre Leute beisammen gehalten haben und ihre Leute sozusagen überführt haben in den Kampf gegen den neuen Feind, jetzt nicht mehr gegen den Kommunismus, sondern gegen den Islamismus. Und diese Leute tauchen, spielen immer noch im BND eine Rolle, und sie kooperieren immer noch aufs Engste mit den entsprechenden Kreisen der CIA.